Und ein Reis, ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, Wurzelstock. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auch hier ist, muss ich anhalten und an etwas, auf etwas hinweisen, was mir gerade im Moment geschenkt wird. Ein gewaltiges Wort. Im Alten Testament. Salomo erlaubt sich, als einen Spruch seiner Weisheit niederzuschreiben: Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Da habe ich gedacht, du Salomo, also um das zu wissen, brauche ich deine Weisheit nicht. Ja, was steckt da drin? Und dann heißt es: Und der Wurzelstock des gefällten Baumes, der treibt wieder Schößlinge, lebt wieder auf, also wie eine Auferstehung. Jetzt wird es aber ernst, unglaublich. Und ist sein Wurzelstock in der Erde erstorben? Was ist dann los? Was ist dann los? Aus. Ja. Nach dem Gesetz wäre es aus. Aber ist unser Gott dann am Ende seiner Weisheit, seiner Fähigkeit? Da geht es weiter. Schon vom Dufte des Wassers, also gar kein Wasser, nur Duft des Wassers, treibt der erstorbene Wurzelstock wieder Schößlinge. Ein Schuss. So. Was haben wir hier gelesen? Aus welchem Wurzelstock kommt da ein Schößling? Isai, der Vater Davids, nicht? Und der ist genauso erstorben, nicht? Wie die ganze gefallene Menschheit. Nicht? Der ist vollständig erstorben. Und aus diesem erstorbenen Wurzelstock, hier, Isai, kommt da nach dem Gesetz unmöglich ein Sprössling, ein Spross heraus. Und was ist das für ein Spross? Vom Dufte des Wassers. Was heißt das? Was ist ein Wasser? Wasserbad des Wortes. Schon nur der Duft des Wortes Gottes, nur die Ahnung oder die Anwesenheit des Wortes Gottes, ne, bringt das Unmögliche hervor. Schon vom Dufte des Wassers. Ja. Liebe Geschwister, ich bin ständig in Verlegenheit. Jetzt müsste ich wieder ein Wort anführen aus Kapitel 22 im Buch der Offenbarung Jesu Christi, was Duft des Wassers heißt. Das letzte Wort in unserer Bibel ist eine wunderbarste Verheißung, gerade was Duft des Wassers betrifft. Und ich muss es halt schnell aussprechen. Nein, lesen. Ja. Jesaja 11 noch offen behalten. Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sagen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir sind uns gewohnt, zu sagen, zu beten, zu sprechen: Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komme bald. So, da laden wir ein, bitten ihn zu kommen. Wer ist hier der Einladende? Erstens, der Geist, das ist der Herr. Der Herr, der Geist. Niemand kann sagen, Herr Jesus, außer im Heiligen Geiste, dass es vor Gott gilt. Und der Herr, Gott, Christus, und die Braut sprechen. Also wer lädt jetzt ein? Jesus Christus und seine Braut. Wen laden sie ein? Also die sprechen, komm. Und dann Zwischenbemerkung hier, wer es hört, er dürfe kommen. Der hat zuerst eine Verpflichtung auszuführen. Der spreche seinerseits, komm, der soll weiter einladen. Wer wird eingeladen? Wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gibt es Geschöpfe, die dürsten? Haben Durst. Um was für eine Durst es hier geht, ist uns klar. In der Regel will einer, der Durst hat, trinken. Nun kennen wir aber einen Fall, da ist einer in ein Feuergericht geraten und den dürstet. Und er möchte trinken. Und es wird ihm unbarmherzigerweise gesagt, unmöglich. Unmöglich. Der arme Lazarus im Schoße Abrahams und er im Feuergericht. Und zwischen ihm, dem Feuergericht und dem Schoße Abrahams ist eine unüberbrückbare Kluft. Keiner kann von dort darüber und keiner von hier dort hinüber. Unmöglich. Was steht in Römer 8 nun? Aufgrund von Golgatha und Auferstehung. Das dem Gesetz Unmögliche hat Gott möglich gemacht. Halleluja. Indem er, und dann wird es näher erklärt.
Eine Frage stellen?
Nein. Zwei.
Wie lange hat dieser reiche Mann warten müssen oder in welchem Zustand hat der reiche Mann oder wann konnte er eigentlich erst sagen, mich dürstet?
Aha. Ja, die Frage ist berechtigt, aber nicht ganz jetzt im Rahmen unserer Betrachtung. Weißt du, das wäre viel zu sagen, ne? Aber berechtigt.
So ein Satz.
Oh. Aha. Wie geschrieben steht da? Als er seine Augen aufschlug, wie lange seine Augen nach seinem Tode noch geschlossen waren, ist ebenso eine berechtigte Frage. Er kam nicht in dem Moment, wo er gestorben ist, gerade ins Feuergericht, sondern vorerst ruhen sie. Und dann kommt ein Tag des Gerichtes. So, da wolltest du ja sowas wissen. Ja. Gut, danke. Also, da haben wir einen Menschen, einen Fall, klassischen biblischen Fall. Den dürstet, und jetzt schon lange sicher, dürstet und möchte trinken. Unmöglich, Antwort. Fertig. hoffnungslos, keine Rettung. Und was lesen wir hier? Wer wird hier angesprochen? Stell ich die dumme Frage, hat dieser ehemalige reiche Mann Durst? Antwort, ja. Will er trinken? Antwort, ja. Er hört jetzt, weil ihn dürstet und er trinken will, ne? Ist er angesprochen. Als Musterbeispiel. Jetzt hört er, was? Was hat er zuerst gehört? Wer es hört, der spreche seinerseits. Komm, hat der betreffende reiche Mann noch Brüder gehabt? Antwort, ja. Dann hat er für die Fürbitte in seiner Gerichtssituation getan. Herr, wenn du einen Toten lebendig machen würdest, dann würden meine Brüder glauben und kämen nicht auch an diesen Ort. Ne? Antwort, wieder so hoffnungslos, ja. Kommt gar nicht in Frage, auch wenn ein Toter auferstehen würde, dann würden die nicht glauben, denn wenn sie den Mose und dem Propheten nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn Tote auferstehen. Stimmt's? Ja, klare Aussage.
Es hat ja dann auch gestimmt. Als der eine vom Tode auferstanden war, haben sie auch nicht geglaubt.
Der eine und die er, wie den Lazarus, aus Toten ist, haben sie auch nicht geglaubt. Kreuzige ihn, das war die Antwort des Glaubens. Aha. Also was macht er? Jetzt ist seine Bitte, seine Fürbitte in seiner Gerichtsstellung, wo ihn dürstet, hoffnungslos verfallen, er, ne? Fürbitte für seine Brüder, ne? Wird jetzt erfüllt. Dem muss man nicht so einmal sagen, der spreche, komm. Der sagt seinem nächsten Bruder, du darfst auch kommen. Und der ist verpflichtet, dem Hintermann, seinem nächsten Bruder, zu sagen, du darfst auch kommen. Ja, und wann hört denn diese Kettenreaktion auf, liebe Geschwister? Und es sind alles solche, die in den Feuergerichten Gottes so Durst bekommen haben, ne? Dass sie gerne trinken möchten, wenn es möglich wäre. Also wie hört unsere Bibel auf? Mit einer Einladung des Herrn Jesus Christus und seiner Braut an alle, die in den Feuergerichten verfallen sind und nach dem Gesetz hoffnungslos da bleiben müssten in Ewigkeit, in Unendlichkeit. Ist nun das dem Gesetz Unmögliche von Gott aufgrund von Golgatha nicht nur möglich geworden, sondern in ganz wunderbarer Weise möglich geworden. Das ist das letzte Wort in unserer Bibel. Und dann kommt, die Gnade sei mit euch allen. Amen. Wie heißt der erste Buchstabe in unserer Bibel? Aber wir sind also dumm gewesen und haben dem Herrn Jesus geglaubt, kein kleinster Buchstabe wird fallen und nicht kein Pünktchen daneben, bevor nicht alles erfüllt ist, was geschrieben steht und darin verborgen ist. Der erste Buchstabe im Alten Testament, ein Bet, B. Und der letzte Buchstabe im Neuen Testament in allen Varianten des Griechischen, N. Was heißt das auf Deutsch? Gelesen, Ben. Was heißt das auf Deutsch? Sohn. Die Schrift ist von mir, zeugt dem Sohne Gottes, B, erster Buchstabe, N, letzter Buchstabe, Ben, der Sohn. Die Schrift ist, die von mir zeugt, vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Halleluja, Halleluja. Dürfen wir so dumm sein? Ja. Unvernünftiger als irgendeiner? Menschenverstand habe ich keinen. Weisheit habe ich nicht gelernt. Jetzt füllt mich die Gnade Gottes mit göttlicher Vernunft und göttlichem Verstand und göttlicher Weisheit. Zurück zu Jesaja 11. Also Wurzelstock. Seht? Ja. Wenn ich auf dem Klavier das Pedal drücke und schlage einen Ton an, was passiert dann? Dann klingen alle Oktavtöne im ganzen Klavier mit, schwingen mit. Ist klar, ne? Ja. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ja. Ja, was heißt das jetzt geistlicherweise? Ich habe jetzt Wurzelstock angetippt. Jetzt klingen bei mir alle, wenn es normal wäre bei mir, alle Bibelstellen an, wo Wurzelstock vorkommt. Und jetzt machen wir, der wird die Furcht Jehovas verstehen. Jetzt tippen wir den Begriff Furcht des Herrn an. Jetzt wollen wir das verstehen. Ja, da müssen wir noch mehr hören. Ne? Und schlagen jetzt auf, die Sprüche haben doch. Jesaja 10, Jesaja 11, das dürfen wir nicht liegen lassen. Noch ein paar Worte lesen. Und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist Jehovas. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Und sein Wohlgefallen. Unseres Herrn. Sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas. Wenn wir eingeladen würden, du darfst von diesen 7 Stücken dir 3 auswählen, die du besonders gern hättest. Ja, da wäre ich klar, da wüsste ich gleich, welche 3 ich nehme. Ich nehme die 3 da, Weisheit, Rat, Erkenntnis. Das dann wäre ich ein Flotter. Ja. Ein überragend weiser Ratgeber und voll Erkenntnis und würde alle überflügeln. Und jetzt, was macht unser Herr? Sein besonderes Wohlgefallen ist an welchem Stück? Dass ich Tor zuletzt gewählt hätte. An der Furcht Jehovas. Ja, da muss ja da was ganz Wunderbares da mit verbunden sein. Sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas. Und er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Na, wie will er dann noch richten? Diese beiden Möglichkeiten, um zu richten und recht zu sprechen, überlässt er seinen Geschöpfen, die nur dann einigermaßen fähig sind, recht zu richten, wenn sie am Tatort gewisse Dinge sehen konnten oder aus den Akten ersehen können dies und jenes, was ihre Augen sehen und was sie gehört haben von Zeugenaussagen. Das sind für unsere Richter und auch für englische Richter, ihr merkt, was ich meine, englische Richter nicht in London, sondern Engel, die richten werden. Die sind abhängig davon, was sie sehen und hören. Und unser Gott verzichtet auf beides. Hat er gar nicht nötig, denn es geschieht gar nichts, weder dass ein Haar von meinem Haupte gefallen ist, noch ein Sperling vom Dach, ohne dass er es genehmigt hat. Und zwar hat er vor Grundlegung der Welt schon alles erforscht und war so, wie Petrus schreibt, oder spricht in seiner Pfingstrede, und war schon so, bevor er durch Jesus Christus die Schöpfung zu schaffen begonnen hat, war er in Vorkenntnis von allem, was geschehen wird, weil nichts geschehen kann, ohne er habe es zuvor genehmigt. Verstehen wir es? Er braucht gar nicht mehr zu sehen, was macht er, und zu hören, was sagt er, und was geschieht da, und so weiter. Da hat er schon vor Grundlegung der Welt alles erforscht, nicht etwa bestimmt. Eine Zwangsjacke aufgelegt, der kann jetzt nicht anders, also der Judas kann nicht anders als den Herrn verraten. Nein, der Judas hätte anders gekonnt, wenn er da drin sein Herz auf den Herrn eingestellt hätte. Ganz klar. Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Da drin können wir die Weiche stellen, nach links oder rechts oder geradeaus, wie wir wollen, und da mischt sich nicht mal Gott drin. Und das war die Forschungsarbeit unseres Gottes. Denn du kennst meine Gedanken darin, die meine Sache sind. Von ferne und von Vorgrundlegung der Welt hast du meine Gedanken erforscht. Und wenn Gott unsere Gedanken erforscht, dann gibt er gleichzeitig zu, dass das für ihn vorerst eine unbekannte Größe ist, was wir da drin machen. Ja, wenn ich sage, morgen fliege ich an den Südpol, um mein Gebiet zu erforschen, dann gebe ich im Moment zu, das Gebiet kenne ich vorläufig gar nicht. Ne? Das ist für mich eine unbekannte Sache. Seht, so klar sind die Antworten Gottes auf brennendste Fragen, die auch die Herzen von Ungläubigen bewegen. Also, und du wirst die Furcht des Herrn verstehen, und so schlagen wir jetzt auf Sprüche 9. Das gehört noch unterwegs dazu. Sprüche 9. Vers 10. Die Furcht Jehovas ist der Weisheit Anfang. Ah ja, das wissen wir schon lange. Wer da meint, er wisse, er kenne etwas, der weiß, hat noch nicht, der weiß noch nicht und versteht noch nicht, wie man etwas verstehen soll. Also, die Furcht Jehovas, an der unser Herr so wohlgefallen hat, ist der Weisheit Anfang. Und die Erkenntnis, und jetzt nicht des Heiligen, sondern und die Erkenntnis des Allerheiligsten erst ist Verstand. Was haben wir vor uns hier wieder? Weisheit und Verstand. im Zusammenhang mit der Furcht des Herrn. Und die Voraussetzung, um Weisheit und Verstand erlangen zu können, ist die Furcht des Herrn hier und die Erkenntnis des allerheiligsten Raumes oder Gottes. Erst ist Verstand. So, und jetzt schlagen wir auf. Kapitel Sprüche 14. Ja. Vers 26. Sprüche 14, Vers 26. In der Furcht Jehovas ist ein starkes Vertrauen. Und seine Kinder haben eine Zuflucht in der Furcht des Herrn. Sonst ist es doch so, wenn ich mich vor irgendetwas oder jemand fürchte, was mache ich dann? Dann springe ich so weit wie möglich und so schnell wie möglich von der Person oder von dem Gefürchteten weg. Dann fliehe ich davon. Und wie ist es mit der Furcht des Herrn? In der Furcht des Herrn ist ein starkes Vertrauen. Glauben. Starker Glaube. Und seine Kinder, die Kinder Gottes, in der Furcht Gottes, haben eine Zuflucht. In der Furcht Gottes haben wir die wunderbarste Zuflucht. Der Gottesfürchtige flieht also wohin? Aus Furcht. Aus Gottes Furcht. In die Arme seines Gottes und verkriecht sich im Herzen Gottes.
Und er treibt die Furcht aus in seinem Leben.
Jede Art von Furcht. Und seine Kinder haben eine Zuflucht. Was sagen wir zu dem Wort Salomos, jetzt des Vaters Salomos von David in einem Psalm? Glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet. David, erklär mir das. Antwort. An anderer Stelle schreibt David, an dem Tage, da ich mich fürchte, vor irgendetwas oder jemand, ist der Herr meine Zuflucht. Stimmt es? An dem Tage, da ich, glückselig der Mann, der sich beständig fürchtet, das heißt jetzt beim gläubigen Menschen, was? Da sucht er ständig Zuflucht beim Herrn. Und ist dann glückselig. Weil der Herr sich nicht verleugnen kann und die Ruhe, der Frieden und die Geborgenheit ist da. Nächster Vers, 27. Die Furcht Jehovas ist ein Born des Lebens. Oh. Und zu entgehen den Fallstricken des Todes. Ein Born des Lebens. Also genau das Gegenteil, was man sich gewöhnt ist, unter Furcht sich vorzustellen. Eine nie versiegende Quelle des Lebens. Kapitel 3, wieder lesen wir, Vers 1, mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote. Warum habe ich das Wörtchen meine Gebote betont? David hat das verstanden, weil in ihm bereits der Geist Christi aus ihm sprach. David, der ganze Psalm 119, ne? Dein Knecht hat seine Wonne an deinen Geboten und deine Satzungen sind mein Leben und so weiter und so weiter. Hören wir den Herrn Jesus. Meine Gebote sind nicht schwer. Und dann sagt er gleich, wie die heißen. Erstens, das erste Gebot von seinen Geboten: Wer dem glaubt, oder wer glaubt, dass Gott mich gesandt hat, erstens, oder dass er glaubt, das ist das erste Gebot, dass Gott mich gesandt hat. Und zweitens, dass ihr einander liebet. Das sind meine Gebote, und in diesen beiden Geboten ist alles Gott Wohlgefällige vorhanden. Und die sind nicht sehr schwer. Für uns selbstverständlich gilt das Wort des Petrus: Herr, wo sollen wir sonst hingehen? Du hast Worte des Lebens allein. Wir glauben, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat zur Erlösung und lieben einander. Deshalb, wenn du meine Reden annimmst, wieso ist nun noch zu sagen, ja, was ist mit den Satzungen des Gesetzes nach dem Buchstaben? Erstens, wie oft oder einige Male, ein eigenartiges Wort Jesu an die Schriftgelehrten, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Warum sagt er nicht in unserem? Warum sagt er nicht in unserem, sondern in eurem Gesetz? Ich aber sage euch, mehrfach, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Das Gesetz verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Das sage nicht ich, sondern die Schrift. Jesus sagt seinen Widersachern, denn er gesagt hat, ihr Heuchler und so weiter und so weiter: So geht nun nach Hause und denkt einmal über das Wort nach, was darin liegt. An Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. Und in Hebräer 10, der Sohn, nun vom Vater gesandt, zur Erlösung in die Welt, in die Schöpfung kommend, und auch noch auf unsere Erde, spricht zum Vater: Alle diese Opfergesetze, wo Feuer brennt und Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt, daran hast du, o Gott, kein Wohlgefallen? Noch hast du es gewollt, noch hast du die Dinge gefordert. Verstehen wir jetzt? Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben. Und bevor bei Stephanus die Steine flogen, hat er ihnen noch sagen müssen, das Gesetz, das ihr auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt. Und dann fliegen die Steine. Aha. Woher kommt also das Gesetz, das Unbarmherzige? Nicht aus dem Herzen Gottes, sondern hat Gott heiligen Engeln, einer Gruppe von hohen, hochheiligen Engeln, die Ehre gegeben. Ich darf es mal so formulieren, meine Herren, ihr seid mit mir betrübt, erschrocken über die Halsstarrigkeit und Hartnäckigkeit dieses meines Volkes Israel, trotz allen Wundern, die sie erlebt haben in Ägypten und unterwegs und am goldenen und am Sinai noch das goldene Kalb machen und schreien, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ja. Was sollen wir mit dem Volk machen, meine Herren? Und hat sie dann eingesetzt als gesetzgebende Behörde, die dessen Wortlaut und dessen Bestimmungen und Satzungen natürlich dem Herrn Satz für Satz, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe zur Genehmigung oder zur Ablehnung unterbreitet werden mussten. Und wunderbar, Paulus kann wieder schreiben, wir, denen dieser Geist gegeben ist, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen Gottes, wissen, dass das Gesetz, genau vom Sinai, geistlich ist, während der Buchstabe des Gesetzes tötet. Und die Meinung der gesetzgebenden heiligen Engel war, buchstäblich zu nehmen. Aber unser Gott hat diese unbarmherzigen Satzungen und Bestimmungen und Flüche und Verdammnisurteile nur genehmigt und so weit genehmigt, als sie genau, wovon die gesetzgebenden Engel keine Ahnung hatten, genau mit dem übereinstimmte, was er mit seinem Sohne auf Golgatha zu tun gedachte. Klassisches, treffendstes Beispiel. Vielleicht die unbarmherzigste Verfügung des Gesetzes. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Also erstens hängt er am Holz, weil er eines der Gebote entsprechend übertreten hatte. Genügt noch nicht, jetzt muss ihn noch definitiv ein Fluch treffen. Der ist jetzt verflucht nach dem Gesetz für immer. Denn das Gesetz vom Sinai ist an und für sich noch unwiderruflicher als das alte Gesetz der Meder und Perser, wie wir lesen, unwiderruflich war. Da musste Daniel in die Löwengrube und seine Freunde in den Feuerofen, obwohl der König versuchte, den Daniel zu verschonen. Nützte nichts. Also, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt, konnte der Vater der Barmherzigkeit, der Gott aller Gnade, ein solches Wort genehmigen, in sein Wort aufnehmen lassen. Allerdings, ja, aber allerdings sehr schweren Herzens. Warum? Er wusste, eines Tages hängt dann ein Mann am Holz und nimmt sämtliche Flüche auf sich und der heißt dann Jesus Christus. Merken wir jetzt, wie es zu verstehen ist. Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Nicht nach dem Herzen Gottes, aber ließ die heiligen Engel selbst eine solche Verfügung beantragen und hat die genehmigt. Und jetzt hängt ein Mann am Kreuz. Jetzt ist er verflucht und ist schuldig, alle Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, zu bezahlen und seht, wie kurz, treffend, bündig Gott Fluch in Segen verwandelt, Golgatha. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt, jetzt Jesus Christus. In dem Augenblick ist dieser unbarmherzigste Fluch verwandelt in die Grundlage der Versöhnung der Welt. Ist die Liebe erfinderisch? Ich will eine biblische Antwort auf meine Frage. Ist die Liebe erfinderisch? Ja, also, das sagt schon die Welt, ne? Die Liebe sei erfinderisch. Ist die Liebe Gottes auch ein wenig erfinderisch? Bibelstelle bitte. Schriftgelehrte. Aber. Ausgerechnet steht geschrieben, er hat eine Erlösung erfunden, die dem Gesetz unmöglich ist. Halleluja. Ist er ein Erfinder unter Gott? In seiner Liebe. Eine Erlösung erfunden, die dem Gesetz unmöglich ist. Liebe Geschwister, die vielen lieben, gläubigen Geschwister auf dem ganzen Erdenraum. Die aus Eifer für Gott und sein Wort verkündigen, aus den Feuergerichten Gottes, wenn einer mal reingekommen ist, kommt er so wenig raus wie der reiche Mann. Und merken nicht, dass sie das Herz Gottes, ihres Vaters, noch nicht kennen. Und dass sie die verborgene Weisheit der Liebe unseres Gottes noch nicht kennen. Und bereiten ihrem Gott Herzeleid über Herzeleid aus lauter Eifer für ihn und sein Wort. Wir sind abschließend, leider erst. Naja, geht noch. Gerade 11 Uhr gewesen. Aber wir machen gleich Abschluss unserer Betrachtung. Kapitel 3. Mein Sohn, vergiss nicht meine Belehrung und dein Herz bewahre meine Gebote. Da sind wir ja stehen geblieben. Meine Gebote.
Bitte Kassette wenden.
Dass weder wir noch unsere Väter die Forderungen des Gesetzes zu tragen vermochten. Sie waren untragbar. Aber meine Gebote sind nicht schwer. Meine Last ist leicht. Denn Länge der Tage und Jahre des Lebens und Frieden werden sie dir mehren. Länge der Tage. Was steht auf dem ersten Blatt der Bibel? Und Gott nannte das Licht Tag. Das haben wir es geistlicherweise. Was wird bei uns vermehrt? Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Gott gibt uns immer mehr Licht. Von dem Licht, in dem er wohnt, wo niemand zukommt. Da sind wir mitten hineinversetzt. Denn unser Leben ist mit Christo verborgen in dem Gott drin, der in einem Lichte wohnt, wo niemand zukommt. Da sind wir mittendrin. Wir sind nicht nur versetzt ins Allerheiligste, in den allerheiligsten Raum, sondern mitten ins Herz dessen, der das Allerheiligste bewohnt.
Halleluja!
Hallo! Endlich mal einer! Ja. Und in diesen Gott geschenkten Tatsachen, die jetzt die nehmen und essen, darüber nachsinnen und sich üben, ihr Kolosser, ihr benennt euch ja, als lebtet ihr noch in dieser Welt. Ne? Und wir, da sind die Kolosser noch heilig gegen uns. Ne? Güte und Wahrheit. Wieder zwei Ausdrücke. Ah, wie heißt das wunderbare Wort? Güte und Wahrheit.
Werden dir folgen und dein Leben lang.
Ja? Ein Psalmwort? Also das muss noch ran. Güte und Wahrheit. Ah, jetzt habe ich es. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Wieder ein Psalmwort, Davids, aus dem Herzen Jesu Christi. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Wenn Gott an uns handeln müsste, nur nach der nackten Wahrheit, dann wären wir jetzt wahrscheinlich nicht hier. Aber seine Wahrheit ist immer gepaart mit Güte. Stimmt's? Wenn du brauchst nur an seiner Güte zu bleiben, mit ihr immer wieder neu zu rechnen, dann kann es dir nicht fehlen. Und dann freust du dich, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Und jetzt Gerechtigkeit, da wäre es glatt aus mit uns. Ohne Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch, lasse ich euch. Meinen Frieden. Nicht wie die Welt gibt. Gerechtigkeit und Friede sind sich nicht nur begegnet, sondern haben sich geküsst. Haben wir wunderbare Gottesworte, die kein Mensch ersinnen könnte oder gar schriftlich festhalten könnte.
Auf ein Vers rasch.
Ja, bitte.
Nehemiah 1, Vers 5. Ach, Jehova, Gott des Himmels, der du der große, furchtbare Gott, der den Bund und die Güte, deren bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten.
Ja, danke für die passende, treffende Ergänzung. Wir schließen mit Kapitel 4, Vers 1. Jetzt heißt es nicht, höre mein Sohn, sondern höret Söhne. Wer ist jetzt hier direkt angeredet? Wir. Und dann ist die Frage, ja, wer redet uns an, spricht uns an? Höret Söhne die Unterweisung des Vaters. Wer spricht hier? Der Sohn, Christus. Höret Söhne die Unterweisung des Vaters und merkt auf, um Verstand zu erkennen, denn gute Lehre gebe ich euch. Verlasset meine Belehrung nicht, denn ein Sohn bin ich meinem Vater gewesen. Also wer spricht hier?
Der Sohn.
Zu wem? Zu uns. In Bezug auf unseren gemeinsamen himmlischen Vater. Sieh, ist unsere Bibel da aus dem Alten Testament aktuell, lebendig, persönlich, sprechend, uns zu Herzen. Auch ich war ein Sohn oder bin ein Sohn meines Vaters. Ein zarter und einziger vor meiner Mutter. Liebe Geschwister, wunderbar, ich brauche nur wieder so ein Wort zu lesen, und nachdem wir eine Ahnung haben, was da drin für unendliche Gottesherrlichkeiten verborgen sind, brauchen wir da weiter nichts mehr zu sagen als Halleluja, Amen und singen. Zum Schluss, und einer der Brüder dankt noch mit uns, und dann singen wir noch die zwei letzten Verse. Unsere Abendstunde im Namen Jesu wieder beginnen. Wir dürfen weiterfahren in der Betrachtung der Sprüche Salomos. Kapitel 14, Vers 30. In Kapitel 14 haben wir die beiden Erklärungen des Geistes beachten dürfen, an dem der Herr Jesus besonderes Wohlgefallen hat. Der Geist der Furcht des Herrn, und jetzt Kapitel 14, Vers 29. Jawohl, ja, 29. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Ereiferung ist Fäulnis der Gebeine. Oh, das ist mal eine ganz praktische Anweisung. Ein gelassenes Herz. Ja, wo können wir denn das herholen, ein gelassenes Herz? Genau, was wir jetzt gesungen haben. Wort Gottes durch den Geist Gottes. Gerade dort als Geist und Leben für uns vorhanden, wo die Dinge nach den Buchstaben verächtlich oder gar anstößig sind. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Kapitel 15, Vers 1 an. Eine gelinde Antwort wendet den Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt den Zorn. Eine gelinde Antwort. Was liegt in diesen drei Worten schon? Eine gelinde Antwort. Dürfte nämlich als Voraussetzung was haben? Dass mich eben einer angebrüllt hat, was ich für ein dummer oder blöder Kerl sei. Ne? Und dann das Geschenk eines gelassenen Herzens, Und dann eine gelinde Antwort. Und was geschieht? Der mich eben angebrüllt hat, staunt und wird still. Vielleicht schämt sich sogar ein bisschen. Lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Also nicht nur vor denen, die uns sympathisch sind. Allen Menschen. Gehören auch die bösen Menschen zu allen Menschen. Was steht denn geschrieben? Jetzt langsam mit der Antwort. Also wer schon reingefallen ist und weiß, um was es geht, der darf jetzt nicht antworten. Gott lässt seine Sonne scheinen über... Langsam mit der Antwort. Wie?
Gerecht und ungerecht.
Nein. Hier nicht. Aber es ist ähnlich. Meistens wird geantwortet aus geschlossener Versammlung: Der Herr lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse. Was steht da? Über Böse zuerst und dann noch über Gute. Aber er lässt regnen über, und jetzt? Regnen über Ungerechte und Gerechte. Hier, Kapitel 15 von Vers 1 an, haben wir begonnen. Die Zunge der Weisen spricht tüchtiges Wissen aus. Aber der Mund der Toren sprudelt Narrheit. Die Augen Jehovas sind an jedem Orte, schauen auf Böse und auf Gute. Und welche von beiden liebt er?
Nur die Guten.
Nur die Guten, natürlich. Ja. Danke für die Antwort, die wir verstanden haben. Vers 4, wunderbar. Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Oh. Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Hebräisch ist der Baum und Holz das gleiche Wort. Das Holz des Lebens. Ich werde ihm geben vom Holze des Lebens oder vom Baume des Lebens. Dürfen wir beides lesen. So dies geschieht am grünen Holz, was will am dürren werden. Wer ist das grüne Holz? Ja, dieser Spross, ja, aus dem Wurzelstock, ja, von Isais. Ja. Was ist das grüne Holz? Was will am dürren werden? Wo finden wir das dürre Holz? Hier. Ja. Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Verkehrtheit in ihr ist eine Verwundung des Geistes. Nicht nur so irgendetwas. Eine Verwundung des Geistes, also bis ins innerste Wesen eines Zentralsitz eines Menschen. Was hat Jakobus für eine Beurteilung unserer Zunge? Ja, mal nachlesen da. Die kommt ganz schlecht weg da. Noch einmal, Lindigkeit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Warum noch einmal? Wo finden wir denn zuerst in unserem Worte Gottes ein Baum des Lebens? In der Mitte des Gartens, den Gott gepflanzt hat für den ersten Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen war. Im Gleichnis Gottes, der erste Mensch, Adam, klar. Dieser Adam, wie er von Gott geschaffen wurde, in den ersten Versen oder Kapiteln unseres Gotteswortes, dieser Adam war der erste Mensch. Wir können uns getrost darauf verlassen, vorher gab es keine Menschen. Genauso wie dieser Adam der erste Mensch war, wird Jesus Christus dann der zweite genannt, als er kam. Der zweite Mensch, Adam. Und wird zweitens noch als der letzte Adam bezeichnet, wenn er dann wirklich einmal das letzte Wort sprechen wird. Jesus Christus. Und da gibt es keinen Christus mehr nachher. Und zwar gibt es auch keinen Adam mehr vor dem ersten Adam. Was wird uns alles serviert an Überlegungen von Menschen und zwar gerade von Frommen? Gott über die Schrift hinweg. Und was dann noch alles dazu konstruiert wird. Die Dinge sind so einfach, so kristallklar. Also wir finden einen Baum des Lebens als Mittelpunkt des wunderbaren Gartens Gottes, den Gott für den ersten Menschen bereitet hatte. Und dieser erste Mensch war in einer Menschengestalt männlich-weiblich, in einer Gestalt. Als Abbild Gottes unbedingt. Ist unser Gott Mann oder Weib? Oder kann er sich erbarmen, wie sich ein Vater erbarmt und trösten, wie eine Mutter tröstet? Kann er beides vollkommen? Kam Jesus aus dem Schoß des Vaters? War er aus dem Schoß des Vaters herausgeboren? Jawohl. Und sein ganzes irdisches Leben war wieder in den Schoß des Vaters zurückgerichtet. Er war vom Vater gezeugt und aus dem Mutterschoß Gottes geboren. Und wir, liebe Geschwister, und wir auch, denn unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist. Ist also nicht das Jerusalem, das hier unten ist. Ist zweitens auch nicht das Jerusalem, das im tausendjährigen Reich da sein wird. Ist drittens auch nicht das jetzige himmlische Jerusalem und ist nicht einmal das neue Jerusalem auf der neuen Erde, unter dem neuen Himmel. Das neue Jerusalem ist nämlich unsere Schwester. Gibt es Worte in unserer Bibel? Meine Schwester, meine Braut. Ja, gibt es so etwas? Gibt es so etwas? Ja, wo kommt denn das vor? Konnte sogar Abraham zu seiner Braut sagen, meine Schwester, meine Braut. Ja, in unserer Bibel gibt es Dinge. Wunderbare Dinge, genauso unverständlich und widerwärtig und anstößig. Herrlich, herrlich. Ha. Woher kommt denn die Eva? In welcher Weise erscheint denn die? Ah ja, das haben wir schon in der Sonntagsschule gehört. Aber zum Glück nicht wie Luther übersetzt. Nämlich, ja nein, wir kommen gerade noch drauf, aber zuerst das Wichtige. Als Gott wegen einer falschen Weichenstellung im Herzen des ersten Menschen feststellen musste, es ist nicht gut, dass Adam einer sei. Und das macht er. Er lässt eine erste Gottesnarkose auf diesen ersten Menschen Adam fallen, um was für eine Operation vorzunehmen. Um den weiblichen Teil in dieser einen Gestalt herauszuoperieren und für sich beiseite zu stellen. Also woher kommt die Eva? Aus dem Adam heraus. Also war sie vorher drin. Liebe Geschwister, ist unsere Schrift klar, kristallklar. Aber unser Ohr ist lahm, habe ich heute Vormittag gewagt zu sagen. Wir können unser Ohr nicht mehr neigen, hinhören, genau. Was der Mund Gottes ausspricht, das zweischneidige Schwert, schärfer als jedes zweischneidige Schwert, ist nicht das Wort Gottes, Logos, T.U., Wort Gottes, sondern Rema, T.U., das heißt Ausspruch Gott, frischer, fließendes Wort Gottes, gerade gezielt für den Augenblick und für die Umstände und für mich persönlich. Rema. Und solche Aussprüche Gottes sollten uns von Fall zu Fall zur Verfügung stehen, dass es genügen würde, wie dort zwischen Michael und Satan. Michael wagte dieser Gottesmajestät Satan gegenüber, nicht ein lästerndes Wort auszusprechen, sondern sprach: Der Herr schelte dich, Satan. Und der Mund Satans war verstopft. In einer solchen Vollmacht konnte Michael sprechen. Das war ein Rema aus dem Munde Michaels. Hebe dich weg, Satan. Ein Rema aus dem Munde Jesu. Hat er sich hinweggehoben? Aber flugs. Aber flugs. Ein Baum des Lebens. Wir sind immer noch in Mitte, jetzt in der Mitte vom Paradies. Und im Paradies waren schon jede Art und jede Sorte von Fruchtbäumen. Aber leider neben dem Baum des Lebens, also auch ganz annähernd in der Mitte des Gartens, was für ein Baum? Der Baum der Erkenntnis des Guten zuerst und des Bösen. Wir dürfen die Dinge nach Gottes Wohlgefallen und seiner Gnade durch seinen Geist eben geistlich beurteilen und erkennen. Guten Abend. Beim Betrachten der Sprüche Salomos beim Baum des Lebens angekommen, in dem eine gelinde Antwort ein Baum des Lebens ist. Und jetzt der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, die Zentrale des Gartens, ist der Herr Jesus selbst. Er ist der Baum des Lebens. Dann wissen wir auch, wen wir unter dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu verstehen haben. Satan. Wusste Satan auch einmal, was gut ist? Antwort: Wie kein anderer. Er war der Erstling der Geschöpfe Gottes, an Herrlichkeit alle Nachfolgenden übertreffend.
Das geschriebene nennen Hesekiel 28, Vers 1 bis 19. Hesekiel 28, Vers 1 bis 19.
Nicht 1.
Nein, Hesekiel 28 steht.
Fängt nicht bei 1 an. Also auch,
die ganze
Hesekiel 28, gelegt. Ja, danke schön. Und Gott schaute an alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hatte, und siehe, es war alles sehr gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Und dann Hesekiel 18, Modellwahl Gottes, König von Tyros. Modell. Modell ist dem Werte nach nichts gegen dem, was das Modell darstellt. Wer es noch nicht gehört hat, soll ich jetzt noch hören? Sehr wichtige Kenntnisnahme für die vielen unzähligen Fälle, die im Worte Gottes vorkommen in der Weise. Modell einerseits und das, was das Modell darstellt. Als Architekt habe ich meinem Auftraggeber großen Tisch die Pläne für sein gewaltiges, wunderschönes Landhaus ausgebreitet, und er guckt da und sagt: Herr Muhl, das hat mir gar nichts, die Pläne. Jetzt weiß ich so viel wie vorher, weil der die Pläne nicht lesen kann. Was sage ich ihm? Ich weiß was. Darf ich Ihnen ein Modell machen? Dann fragt er: Ja, was kostet das? Dann sage ich: Ah ja, machen wir es aus Pappdeckel, aus Karton. Ne? Dann wird es gar nicht so teuer. Gut. Das Modell seines prächtigen Landhauses ist fertig. Jetzt sitzen wir wieder einander gegenüber. Aber jetzt guckt er von allen Seiten. Und jetzt sage ich ihm: Herr Müller, das ist jetzt Ihr Landhaus. Warum sage ich jetzt nichts mehr? Das ist ja nur Pappdeckel. Doch nicht sein Landhaus. Ich habe ihn ja angelogen. Ja. Aber versteht er mich? Wenn ich sage, das da ist Ihr Landhaus, jawohl, dann wäre es sofort nur das Modell. Aha. Aber bei dem Modell sieht er jetzt genau die äußeren Formen seines Hauses. Und dann sage ich, sehen Sie da das Hauptgebäude und das sind die Garagen und das sind die Nebengebäude. Das ist der Gemüsegarten und das ist der Blumengarten und das ist die Spielwiese. Und dieses Eingangstor ist wunderbares Kunstschmiedearbeit, nicht? Von dem ist nicht mal Karton sichtbar, von dem wunderbaren Eingangstor, dem Schmiedeisernen, nicht? Die Haustür, prächtiges Eichenholz, nicht? Auch mit Schmiedeeisen. Und so erzähle ich ihm jetzt, und ich blicke immer auf das Modell, nicht? Und sage dann auch noch am Schluss, sehen Sie das Ganze hier, das sind nun Ihre 10.000 Quadratmeter Landeigentum. Dabei ist das Modell nicht mal ein Quadratmeter. Habe ich ihn ständig angelogen? Ja. Indem ich auf das Modell zeige. Versteht ihr jetzt? Der Geist Gottes deutet immer mit dem Finger auch nur auf das Modell König von Tyrus. Beschreibt aber das Wesen, von dem der König von Tyrus nur vergängliches, blödes Modell ist.
Darf ich Ihnen von dem Herz lesen?
Ah ja, ja.
Also Hesekiel 28 ab Vers 11. Und das Wort Jehova geschah zu mir also, Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. So spricht der Herr Jehova, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und Vollkommenheit, an Schönheit, du warst im Eden, dem Garten Gottes, allerlei Edelsteine war deine Decke und so weiter.
Jawohl.
Also der König Tyrus war sicher nicht im Garten Eden.
Ja, überlese die Zahl der Edelsteine und die Namen und fahre weiter.
Du warst ein schirmender gesalbter Kerub.
Hören wir gut. Du, König von Tyrus, warst ein schirmender gesalbter Kerub. Das war der nie. Nein.
Und ich habe dich dazu gemacht. Du warst auf.
Ich habe dich dazu gemacht. Zu was? Zu einem schirmenden, gesalbten Cherub. Schnell die Frage: Wo sind denn Cherubim aufgestellt? Im Vorhof oder im Heiligtum? Ja, weiterlesen. Nur im Allerheiligen.
Du warst auf Gottes heiligen Berg.
Aha.
Du wandelst inmitten feuriger Steine.
Was sind das für feurige Steine? Was heißt denn Seraphim? Heute Vormittag haben wir gesungen oder wann da, beim Geburtstag der Schwester. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphim. Seraphim heißt auf Deutsch die Feurigen. Und während Menschen mit Ton und Holz verglichen werden, werden Geistwesen mit Stein und Metallen verglichen. Steine, feurige Steine, das sind die Seraphim, bitte.
Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist.
Halt! Wann wurde denn der König von Tyrus geschaffen? Der wurde genauso vom Weibe geboren wie einer von uns. Aber der, das Original von dem Modell, nicht? Der wurde an einem Tag, und zwar als erster Geschöpf, aufs Wunderbarste geschaffen. Und da war sein Wandel noch vollkommen. Wunderbar. So. Wir sind ja am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja, das Böse kommt erst bei dem dann.
Bis Unrecht an dir gefunden wurde.
Nur weiterlesen. Wenn schon.
Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt. Und du sündigstest.
Ah.
Die erste Sünde im Kosmos. Hier,
aber weiter.
Und ich hatte dich entweiht von den Bergen Gottes hier weg und habe dich, du schirmender Kerl.
Also Achtung! Jetzt ist er schon gefallen, nicht? Durch Überhebung des Herzens. Und wie redet ihn Gott trotzdem noch an? Ich habe dich, du schirmender Kerub. Und dieser Satan wird bis heute von unserem Gott wie geehrt. Erstens ist er der Fluss des ganzen Kosmos, der ganzen Schöpfung. Und zweitens immer noch der Gott, gleiche Wort wie unser Gott, der Gott dieses gegenwärtigen bösen Zeitalters. Gott. Weiter.
Du lebender Kerl, vertieft aus der Mitte der feurigen Steine.
Aha.
Dein Herz hat sich erhoben.
Halt nochmal, dein Herz hat.
Dein Herz hat sich erhoben.
Hat sich erhoben. Schönheit. Ob deiner Schönheit.
Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Missetaten in der Ungerechtigkeit deines Handelns hast du dein Heiligtum entweiht.
Gut. Wie hieß das letzte Wort? Hast du deine Heiligtümer? Wie heißen die auf Deutsch? Allerheiligstes und Heiligtum. Entweiht er. Dann darf ich noch, danke. Folgende, ja, ich darf sagen, klassische Ergänzung hinzufügen. Wir lesen in einem wunderbaren Kapitel, was ist, 1. Mose 49, nein, ich glaube, ja, Item. Da wird etwa 7-mal das Wort Fels gebraucht. Der geistliche Fels, der Israel begleitete durch die Wüste, war wer? Der Christus. So. Und in jenem wunderbaren Kapitel schlagen wir schnell auf. Schlagen wir es auf besser, anstatt dass wir da herum laborieren, manipulieren. Danke. Dann 5. Mose, letzten Buch. Fünften Mose 33, Kapitel zu empfehlen, noch dann mal zu lesen nächstens. Vers 4, Elberfelder, ja. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Wer ist der Fels? Jesus Christus. Wir lesen Vers 13. Er ließ ihn, den Jeshurun, also Israel, Jehova allein und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde und er aß den Ertrag des Feldes. Und er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Kieselfelsen. Oh, was bedeutet Honig? Ja, also, was bedeutet Honig? Auf einem Honigtopf las ich tatsächlich mal, ist Honig mein Sohn, denn er ist gut. Na ja, warum nicht ein Bibelwort mal auf den Honigtopf? Aber ist unser Gott etwa um den Honig besorgt? Fragt Paulus auch mal so. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Nein, er meint mit den Ochsen die Arbeiter Gottes. Und hier? Ist Honig mein Sohn? Jetzt kommt die Begründung, gleich die Bewertung. Denn er ist gut. Also betrachte die Weisheit für deine Seele. Also wie der Honig für uns wohl schmeckt, süß ist in unserem Gaumen. Ne? Also betrachte die Weisheit für deine Seele. Ist das jetzt etwas? Und hast du sie gefunden? Wie heißt denn unsere Weisheit? Jesus Christus. Und hast du sie gefunden, dann gibt es für dich eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht zuschanden werden. Das ist so etwas mit Honig verbunden. Aber gleichzeitig warnt dann Salomo, viel Honig essen ist nicht gut. Aber schwere Dinge erforschen, das ist Ehre. Das heißt wiederum, viel Honig essen ist keine Ehre. Aber wozu gibt uns Gott den Honig? Das heißt jetzt Weisheit. Damit wir imstande sind, schwere Dinge zu erforschen, so erforschen, dass wir die göttlichen Inhalte und die göttlichen darin verborgenen Herrlichkeiten erkennen können. Und habe ich dann das, was mich Gott bewegt hat, jetzt durch die erbetene Weisheit erforscht, und bin in meinem Herzen völlig zur Ruhe gekommen. Trägt das dann bei zu einem gelassenen Herzen? Wenn ich auf unheimlich brennende, gewagte, heikelste Fragen solche Antworten von Gott bekommen habe, die vollständig befriedigen.
Fortgang auf Kassette 3.